Sie hören heute den ersten Teil der Live-Aufnahme der Predigt über 1. Könige 17, die Verse 1 bis 24.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Und zwar lesen wir aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17, die Verse 1 bis 24. 1. Könige 17, 1 bis 24. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verberg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Amen. Meine Lieben, in unserer heutigen Textlesung haben wir eigentlich drei Geschichten. Drei Geschichten, die aber sehr eng zusammenhängen, die zusammengehören. Und zum Verständnis der einen ist es auch wichtig, die anderen zu kennen. Deshalb behandeln wir alle drei Geschichten gemeinsam heute. Wir wollen uns vergegenwärtigen, was war die Situation damals in Israel. Ahab war König. Und von ihm heißt es in Kapitel 16 in den Versen gerade vorher also, dass Ahab, der Sohn Omris, König wurde und tat, was dem Herrn missfiel. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Er kannte klar den Weg Gottes. Er gehörte zum Volk Gottes, zum Volk des Bundes. Er war nicht irgendein Heide, sondern er kannte klar das Wort Gottes, er kannte klar den Willen Gottes, er kannte all die Geschichten, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde und so weiter, die Geschichten von David und so fort. Er wusste über alles Bescheid. Aber seine Entscheidung, seine persönliche Entscheidung war, dass er nicht dem Wort Gottes gehorchen wollte, sondern tat, was dem Herrn missfiel. Obschon er also Vorfahren hatte, die sehr wohl dem Herrn treu nachgefolgt waren. Dennoch hatte er entschieden, nein, ich gehe einen anderen Weg. Und er tat sogar, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und er setzte dem Ganzen noch das I-Pünktchen oben auf, indem er nämlich die Tochter des Ethaals, des Königs der Sidonier, eines heidnischen Volkes, die Isabel zur Frau nahm. Nicht nur, dass es dem Volk Israel verboten war, sich zu vermischen mit den Heiden, sondern auch Isabel brachte den Baalskult, den Aschera-Kult erst recht nach Israel hinein. Isabel brachte ihre Götzen mit und verführte den Ahab erst recht und auch das Volk. Das war die Situation. Ahab, der persönlich den Weg gewählt hatte, obschon er alles kannte, obschon er Bescheid wusste, was der Wille Gottes war, der für sich persönlich den Weg wählte, ich folge nicht dem Herrn nach, sondern tue, was ihm missfällt, unterstrich das auch noch mit seiner Beziehung, mit seiner Heirat, mit Isabel, einer Heidin, Isabel erst recht einer, die den Baalskult mitbrachte. Das war äußerlich zwar noch immer das Volk Gottes. Er war äußerlich der König des Volkes des Bundes, der Verheißung. Aber in seinem Herzen war er abgefallen von Gott. Das ist auch die Situation, die wir heute häufig antreffen, besonders in unseren Ländern. Es gibt noch eine gewisse Prägung von Christentum. Es gibt noch eine gewisse Prägung von Glauben. Es gibt immer noch Leute, die recht viel wissen. Erst recht, wenn sie eine Vergangenheit, zum Beispiel durch Eltern, Großeltern und so weiter, in Kirchen und Gemeinden hinter sich haben. Es gibt viele, die recht viel Bescheid wissen. Aber die persönliche Entscheidung, ja, ich will den Weg mit Jesus gehen, die steht aus. Und das führt automatisch dazu, dass man einen Weg einschlägt, der dem Herrn missfällt. Äußerlich kann noch alles stimmen. Äußerlich kann es noch sehr schön fromm aussehen. Und innerlich ist der falsche Weg eingeschlagen. Werden Kompromisse gemacht mit der Welt? Wird Götzendienst in der einen oder anderen Form Raum gegeben, dass Dinge wichtig werden, dass Dinge an den Platz kommen, der eigentlich Gott gebührt? Plötzlich werden Dinge im Leben wichtig und man lebt zum Beispiel für einen beruflichen Erfolg. Man lebt zum Beispiel für das Erreichen eines bestimmten materiellen Zieles. Oder man lebt nur für dieses oder jenes, was man erleben möchte oder was man einmal als Ziel erreichen möchte. Und man lässt sich mit Leuten ein, wie hier der Ahab, die ebenfalls nicht dem Herrn nachfolgen und einem noch viel tiefer in den Schlamassel führen. Wie viele Leute gibt es, die haben einen gewissen christlichen Hintergrund, besonders auch Kinder und Jugendliche, und lassen sich aber ein mit Leuten, die wie eine Isabel sind, die erst recht Götzendienst mitbringen, erst recht vom Herrn und seinem Wort ablenken. Wie viele Leute gibt es, die lassen sich bis hin schlussendlich auch in Freundschaften, in, sogar in Ehen ein, ohne den Herrn und sein Wort zu beachten und, wie das Neue Testament sagt, eine Vermischung von gläubig und ungläubig stattfindet. Diese Situation des Abfalls von Gott kennzeichnet auch die heutige Zeit. Eine gewisse Grundreligiosität, aber der wahre Glaube fehlt. Vielmehr ist Gottlosigkeit und Götzendienst häufig angesagt. Und Elia stand in dieser Situation auf. Vers 1. Es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe. Wir sehen von Elia, er sagte nicht Dinge einfach von sich selber heraus, weil er eine Idee hatte, weil er dachte, das wäre jetzt angebracht. Nein, er sprach im Auftrag Gottes. Er sprach aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Elia stand auf. Er resignierte nicht und sagte, ja, hat ja sowieso keinen Wert. Die hören sowieso nicht. Ja, hat Ahab auf ihn gehört? Hat sich Ahab bekehrt? Nein, in der Tat nicht. Und während Jahren schien er der Einzige zu sein, der überhaupt Gott nachfolgt und auf sein Wort hört, der Elia. Scheinbar hat also sein Reden scheinbar nicht so viel bewirkt. Elia sagte nicht, ja, es hat sowieso keinen Wert. Was soll ich mich da noch einsetzen? Die sind sowieso alle daneben. Nein, er stand auf. Im Auftrag Gottes stand er auf. Das war mit einer gewissen Gefahr verbunden. Er exponierte sich. Ahab war König, hatte Macht. Isabel war aggressiv und besessen von ihrem Götzendienst. Sie war militant. Sie ging mit Waffengewalt später gegen Elia vor, hat ihn verfolgt. Dieser Druck von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der Führerschaft war groß. Dennoch stand Elia auf. Es wäre doch einfacher gewesen, dass Elia einfach für sich etwas gebetet hätte, für sich etwas Gottesdienst gefeiert hätte und schön ruhig sich verhalten hätte. Nur nicht auffallen. Nein, im Auftrag Gottes stand Elia auf, egal was die Konsequenzen gewesen sind. Elia hatte Mut. Er getraute sich, gestützt auf Gottes Wort zu sprechen. Wenn wir sprechen, wenn wir aufstehen, wenn wir unseren Mund erheben, so wie hier Elia, wenn wir unsere Stimme erheben, tun wir das ebenfalls aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Oder tun wir das vielleicht aus Furcht oder aus Wut, aus einem emotionalen Ergriffensein heraus? Oder reden wir, vielleicht in unserer engsten Umgebung, vielleicht auch weiter, reden wir wirklich aus der Gemeinschaft mit Gott? Was Elia hier in dieser äußerst schwierigen Situation zeigte, gilt nicht nur für Ausnahmesituationen, sondern das sehen wir in der Bibel an verschiedensten Orten für die verschiedenen Lebenslagen. Wenn wir reden, entspricht unser Reden, kommt unser Reden aus der Gemeinschaft mit Gott? Oder kommt unser Reden aus Furcht, aus Wut, aus eigenen Gedanken? Der Herr will uns gebrauchen, wie er hier den Elia gebraucht hat. Er will uns Mut schenken, im richtigen Moment zu reden und auch zeigen, wann wir zu schweigen haben. Auch das hatte Elia erlebt. Sowohl unser Reden wie unser Schweigen soll nach dem Willen Gottes geschehen. Und gerade wenn wir vielleicht in einer Situation uns befinden, wo wir einen großen Druck spüren oder vielleicht auch, wo uns etwas widersteht, wo wir uns vielleicht sogar nerven, gerade dann ist es wichtig, bevor wir reden, dass wir prüfen, was ich jetzt sagen will, wenn ich jetzt rede, entspricht das dem Willen Gottes? Rede ich, weil der Herr mir dieses Wort gibt, weil ich es aus der Gemeinschaft mit ihm heraus tue? Oder rede ich aus mir selber? Wenn ich aus mir selber rede, aus meiner Resignation, aus meiner Furcht, aus meiner Wut, dann wird Gott keinen Segen darauf legen. Dann wird es nur noch mehr Schwierigkeiten geben. Dann werde ich nur mit meinen Worten als Schwert Ohren abhauen und Menschen schädigen. Wenn ich aber rede, wie auch wenn ich schweige, nach dem Willen Gottes, dann bestätigt das der Herr, wie er hier das Wort des Elia bestätigt hatte. Elia brachte eine klare Botschaft. Spannend, er sagte nicht: Ja, aber Gott hat euch doch so lieb, warum tut ihr denn sowas Schlimmes? Sondern er verkündigte in diesem Moment sogar das Gericht Gottes, zeigte, es wird nicht mehr regnen, ihr werdet vertrocknet. Es wird euch die Kraft, die Fülle, der Regen, die Quelle fehlen. Er verkündete Gerichtsworte und er getraute sich, das zu tun. Wir haben gesehen, er tat es nicht aus eigenem Willen, nicht aus sich selber, sondern im Auftrag Gottes. Aber im Auftrag Gottes redete er auch klar. Ein wichtiger Punkt für uns als Christen in der heutigen Zeit, in der Welt, in der Gesellschaft. Wir haben das Evangelium der Liebe Gottes zu bringen. Wir haben die frohe Botschaft zu bringen, auf jeden Fall, ganz klar. Aber dazu gehört auch, dass wir uns getrauen zu sagen, dass Sünde das Gericht Gottes zur Folge hat. Es ist wichtig, dass wir den Menschen den Weg der Gnade zeigen. Aber ebenso gehört dazu, dass wir den Menschen auch zeigen, wenn ihr so weiterlebt, dann stürzt ihr ab. Denken wir an den Propheten Hesekiel, der sagte, wenn du deinen Bruder, mit dem du auf dem Weg bist, siehst, dass er fällt und du warnst ihn nicht, dann wird er zwar fallen, wird er umkommen, aber Gott wird sein Blut von dir fordern. Wir haben die Aufgabe, auch zu warnen. Die Botschaft, die wir gerade in der heutigen Zeit mit so viel äußerer, oberflächlicher Religiosität und doch großem Götzendienst, Aberglauben und auch Gottlosigkeit, die Botschaft, die wir in der heutigen Zeit zu verkündigen haben, ist die Botschaft der Rettung, der Erlösung. Aber auch die Botschaft, die klar zeigt, ohne Gott gehen wir verloren. Wer nicht dieses Gnadengeschenk der Vergebung annimmt, kommt um, geht am Leben vorbei, auch am ewigen Leben.
Bringt sie heim aus der Sünd und Fall.
Nach dieser Botschaft des Elia heißt es in Vers 2, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Gott sagte ihm, gab ihm einen dreifachen Auftrag. Erstens, geh weg von hier. Zweitens, wende dich nach Osten und verberg dich. Und drittens, du sollst aus dem Bach trinken und dich dort von den Raben versorgen lassen. Also erstens, weggehen, eine andere Richtung einschlagen. Zweitens, sich verbergen sogar, verstecken, untertauchen. Und als drittes, sich versorgen lassen vom Herrn durch die Raben. Warum hat Gott den Elia an den Bach Krit geführt? Die Antwort ist einfach. Die Dürre kam. Und von dieser Dürre war auch Elia betroffen. Auch Elia konnte nicht einfach den Wasserhahn öffnen und es kam noch Wasser raus. Sondern auch er war betroffen von der Dürre. Aber Gott versorgte ihn. Gott zeigte ihm den richtigen Ort, an den er sich hinwenden, wo er bleiben solle. Auch wir können in dieser Zeit, in einer Gesellschaft, die nicht nach Gott fragt, von Schwierigkeiten, auch vom Gericht betroffen sein. Aber wie uns gerade diese Stelle zeigt, wenn wir auf die Stimme Gottes hören, dann trägt er uns durch. Wenn wir dorthin gehen, wo er uns hinsendet, uns an dem Platz befinden, wo der Herr uns haben will, dann erleben wir sein Versorgen. Dann erleben wir, dass er durchträgt. Dass wir nicht auch in die Dürre laufen. Dass wir nicht auch kraftlos, freudlos, erschöpft werden, sondern dass wir die Kraft, die Quelle des Lebens, die Hilfe Gottes erfahren können. Gott gab dem Elia den Auftrag, wegzugehen und sich zu verbergen. Elia hätte sagen können, ja, aber ich habe doch keine Angst. Ich bin mutig. Ich kann schon bleiben. Und erst recht jetzt, wo ich so meinen großen Auftritt hatte, jetzt bleibe ich doch hier. Mal schauen, was passiert. Vielleicht bekehren sich ja jetzt Leute und kommen zu mir. Elia, wir sehen das immer wieder im Leben von Elia, war bei seinem Reden, bei seinem Auftreten, bei seinen öffentlichen Auftritten, denken wir zum Beispiel später das Gottesurteil auf dem Karmel, aber auch bei seinem Schweigen von Gott abhängig, ließ sich vom Herrn leiten. Er machte nicht eine Regel und sagte so, ich trete halt immer so auf und spreche. Sondern er konnte auch schweigen. Es ist wichtig, dass was wir tun, ob wir reden oder schweigen, ob wir an einem Ort die Stellung behalten und bleiben, oder ob wir uns an einen anderen Ort hinwenden, dass wir es tun auf das Wort Gottes hin. Aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus. Das ist der Schlüssel, das ist der Maßstab dafür. Es ist manchmal sehr einfach, irgendeine Regel aufzustellen. Ja, man muss halt immer so handeln oder immer so handeln. Für Elia bedeutete das hier jetzt weggehen, sich nach Osten wenden, untertauchen, sich verstecken. Und was machte er am Bach Krit? Hat er dort große Menschenmengen empfangen und zu ihnen gepredigt? Er hatte nicht einmal ein Tonstudio, wo er über ein Webradio hätte predigen können. Nicht? Was macht er dort? Er konnte nur dort sein, in der Gemeinschaft mit Gott, beten und auf den nächsten Auftrag warten. Beim Handeln, beim Aktivsein, wie auch beim, in diesem Fall, jetzt nicht reden, nicht predigen, gehorchte Elia dem Herrn. Elia war im Auftrag Gottes unterwegs und durfte erleben, Gott sorgt für ihn. Gott sagt in Vers 4, Ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Warum hat Gott jetzt gerade Raben geschickt? Raben sind nicht besonders schöne Vögel. Das heißt, sie sind schön schwarz und so. Aber eine schöne Taube wäre doch was Besseres gewesen. So einen Schwarm Tauben, der Elia versorgt hätte, wäre doch noch ein schönes Symbol gewesen. Hier Raben. Warum hat Gott das so gemacht? Hätte Gott nicht auch, erst recht dann, als der Bach versiegte, aus einem Felsen heraus Wasser sprudeln lassen können? Hätte er nicht so ganz punktuell gezielt dort am Bach Krit eine Art Manna vom Himmel fallen lassen können? Doch, natürlich. Klar hätte Gott das gekonnt. Aber sein Wille war jetzt ein anderer. Sein Weg war ein anderer. Wir stellen uns manchmal vor, Gott muss so und so und so handeln. So wäre es doch am besten. Aber Gott ist allmächtig. Er hat den Überblick. Er weiß, was das Beste ist. Und was er will, ist einfach, dass wir ihm vertrauen. Dass wir einfach uns in seine Hände legen und ihm gehorchen. Und er macht es schon richtig. Wie er führt, wie seine Wege sind, das überlassen wir ruhig ihm. Und wir dürfen uns daran festhalten, er führt, er greift ein. Alle Dinge dienen zum Besten, Römer 8. Gerade die Raben, die recht gefräßige Vögel sind und freche dazu, gerade die Raben hat Gott gebraucht. Und damit dem Elia auch gezeigt, mir ist alles untertan. Gott hat Mittel und Wege genug einzugreifen, auch dort, wo wir scheinbar keine Möglichkeit sehen. Er kann sogar gefräßige Raben, diese frechen Vögel, dazu gebrauchen, um Elia zu versorgen. Und dann erst noch regelmäßig, zweimal täglich. Mit Brot und Fleisch. Ein komplettes Menü. Zweimal täglich. Und das nicht nur während ein, zwei Wochen. Während längerer Zeit, bis nämlich der Bach versiegte. Ist Gott nicht wunderbar? Das steht hier so in einem Nebensatz. Elia hatte es erlebt. Wir dürfen auch erleben, dass der Herr versorgt. Dass er hilft. Dass er Mittel und Wege genug hat, einzugreifen. Spannend, Elia blieb dort am Bach Krit. Nach den ersten paar Tagen, wo da die Raben Brot und Fleisch gebracht haben, hätte doch Elia schnell zurückrennen können nach Samaria und sagen, hey Leute, schaut mal, wie der Herr mich segnet. Schaut mal das an. Ich bekomme Brot, ich bekomme Fleisch sogar von den Raben. Ha? So bestätigt mich der Herr. Das habt ihr jetzt davon. Möchtet ihr nicht auch so bestätigt werden? Möchtet ihr auch nicht Segen in Fülle haben? Elia machte das nicht. Elia blieb dort am Bach Krit. Er konnte schweigen. Er hat nicht den Segen, den offensichtlichen Segen, den er hatte, hinausprosaunt. Er hat nicht mit dem Segen, mit dem Versorgen Gottes geprahlt, sondern er war Gottes Stimme gehorsam. Das ist etwas, was immer wieder passiert, dass Gott eingreift in einem Leben, segnet, hilft. Und dann wird mit dem Segen geprahlt. Dann wird gezeigt, ah, so sehr segnet mich der Herr. Und der Mensch kommt in den Mittelpunkt. Und häufig geht er so dem Segen verlustig, oder es wird der letzte Segen sein, auch der letzte geistliche Segen, den er empfängt. Segen ist nicht da, um zu prahlen damit, um damit anzugeben und aufzuschneiden, sondern Segen ist da, dass wir dem Herrn dafür danken. Und ist ein Geschenk Gottes, mit dem er uns versorgt und uns seine Treue zeigt und zeigt, er hat Mittel und Wege genug. Er kann eingreifen. Gott sorgte für Elia. Gott versorgte ihn.
Herz, lass dein Sorgen sein, Sorgen schafft Angst und Pein, Sorgen schafft Angst und Pein und frommt doch nicht. Taue auf Gott, den Herrn, sein Hilf ist dir nicht fern. Gott schlummert nicht, Gott schlummert nicht. Sieh nur die Lilien an, wer hat sie angetan, wer hat sie angetan mit solcher Zier? Gott wird zu aller Zeit ihnen das Feierkleid. Webt es auch dir, webt es auch dir. Nimm doch die Vöglein wahr, die alle Sorgen wahr, die alle Sorgen wahr so fröhlich sind. Gott nährt sie spät und früh, bist du nicht mehr als sie. Nicht Gottes Kind, nicht Gottes Kind. Gottes Kind hörst du nicht, wie so vernehmlich spricht, wie so vernehmlich spricht dein Jesus Christ. Herz, lass dein Sorgen sein, trachte nach dem allein, was droben ist, was droben ist.
Vertrauen wir dem Herrn, dass er auch für uns sorgt, dass er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir an Kraft brauchen. Er weiß, was wir an Äußerem wirklich brauchen. Er weiß, was wir nötig haben. Und er versorgt uns, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Aber Achtung, Elia, auch beim Segen, den der Herr ihm gab, war nicht fordernd. Elia sagte nicht Gott, ja, dieses Brot und dieses Fleisch ist gut, aber ich hätte noch gerne etwas Ketchup dazu. Oder sagte, ja, also morgen wäre es gut mit einer Soße. Nein, sondern er war dankbar für das, was er bekam. Er forderte nicht noch mehr. Sondern er war zufrieden. Wir lesen auch nirgends, dass Gott ihm einen Nachtisch geschickt hat. Auch eine Elimsuppe hat er nicht gehabt. Aber er hatte genug. Ein wichtiger Punkt für uns. Wie schnell wollen wir dem Herrn Vorschriften machen? Ich brauche das, ich brauche das. Bitte greif dort ein. Bitte schenk mir noch mehr Kraft. Bitte schenk mir noch mehr Zeit. Schenk mir noch mehr Gesundheit. Nimm diese und diese Schmerzen unbedingt auch noch weg. Unsere Aufgabe ist es, einfach dem Herrn treu nachzufolgen. Zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dort sein, wo du mich haben willst. Und über das andere wissen, es ist genug, es ist gut. Wenn der Herr findet, es ist genug, was wir haben, warum sollen wir dann noch mehr fordern? Geht es uns dann wirklich um Gottes Ehre? Oder geht es uns um eigene Erleichterungen? Wenn der Herr findet, ich habe jetzt genug Kraft. Er verheißt mir ja, dass er mir die Ausrüstung schenkt, die Kraft schenkt. Psalm 68, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Wenn er uns hilft, in dieser und jener Art hilft, genügt uns das dann nicht? Elia, er war nicht fordernd, sondern er nahm dankbar an. Er diskutierte auch nicht mit dem Herrn. Sondern es heißt von ihm in Vers 5, er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er verhandelte nicht, sondern er ging einfach hin. Ohne Wenn und Aber. Er hat auch nicht gesagt, ja, aber was passiert, wenn dies und diese Situation eintrifft? Ja, aber wenn es dann mal nicht klappt? Gerade in der Situation von Elia, er hätte viele Wenn und Aber haben können. Ja, und wenn das passiert und wenn das geschieht, er hätte sich Sorgen machen können. Wir lesen das nicht von ihm. Er machte sich keine Sorgen, sondern er hatte Gottes Wort, Gottes Zusage gehört und er handelte danach. Eine einfache Sache. Er hörte Gottes Wort, vertraute dem Herrn und handelte danach. Und er erlebte, wie der Herr hilft, wie er eingreift. Ein ganz entscheidender Punkt auch für uns. Wenn wir Gottes Wort hören, wirklich auf Gottes Wort uns ausrichten, dann lasst uns einfach danach handeln. Ohne Wenn und Aber. Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, Jesus Christus, der aus Liebe zu uns sich ganz gegeben hat, alles eingesetzt hat, sollte er uns etwa hängen lassen? Sollte er uns Versprechen machen, die er dann doch nicht hält? Sollte er uns eine Zusage machen, dass wir auf ihn vertrauen und uns nachher den Schuh geben? Nein, niemals. Er hat uns lieb. Und er ist gnädig und barmherzig. Er ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind. Daran dürfen wir uns festhalten. Also, weg mit den Sorgen, weg mit allem Wenn und Aber und einfach vorbehaltlos, klar, in ganzer Hingabe dem Herrn nachfolgen. So, wie es Elia tat. Er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. An dem Ort, wo Elia dieses Wort bekam, baute Elia auch keinen Altar. Er machte hier nicht noch eine große Gebetszusammenkunft oder schaltete eine Fastenwoche ein. Nein, er ging hin. Er gehorchte dem Wort des Herrn. Wäre er weiter an diesem Ort geblieben, wo der Herr zu ihm gesprochen hatte, dann hätte er die Raben nicht erlebt. Denn die Raben waren ja am Bach Krit. Die kamen dorthin und nicht hier, wo er jetzt war. Das Reden Gottes war nicht an diesen Ort, wo er gerade war, gebunden. Es war nicht dieser besondere oder dieser besonders heilige Ort, der bewirkte, dass Gott zu ihm sprach. Wir haben in der Bibel auch von besonderen Orten. Orten, wo der Herr in besonderer Weise Menschen begegnete, wo Menschen auch in Erinnerung daran dem Herrn einen Altar gebaut haben beispielsweise. Oder auch der Tempel als Ort der besonderen Offenbarung der Heiligkeit Gottes und seiner Herrlichkeit. Aber als roter Faden durch die Bibel zeigt sich immer wieder, es liegt nicht in allererster Linie an den Orten, sondern am Wort Gottes. Nicht am Ort, sondern am Wort. Und über das Wort heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und an ihm liegt es, dass wir in Gemeinschaft mit ihm stehen, dass wir nahe bei ihm sind. Und dann erleben wir Gottes Herrlichkeit. Dann erleben wir sein Wirken, sein Versorgen. Wie er uns auch mit Kraft beschenkt. Wie er uns auch die Gesundheit gibt, die wir brauchen. Ich habe bewusst nicht gesagt, die wir wünschen, sondern die wir brauchen. Wie er uns die Zeit gibt, die wir brauchen. Auch diese Lebenszeit gibt, die wir brauchen. Die Lebenszeit von einem Stephanus war anders als die Lebenszeit von einem Paulus. Stephanus, der als Märtyrer starb. Paulus, der verschiedene Missionsreisen noch machte. Der Herr schenkt uns die Lebenszeit, die er für uns vorgesehen hat, die wir brauchen. Wichtig ist, dass wir ohne Wenn und Aber auf sein Wort hören und dann auch handeln. Wie hier Elia, er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn.
Folgen, folgen, folgen dir in alle Ewigkeit. Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur dienen will ich, Herr, ob ich hin.
dir nur dienen will ich, Herr. Ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja, dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein.
Setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Es heißt hier so schön, er setzte sich nieder. Er ging nicht ständig auf und ab, war ganz nervös und durcheinander, voller innerer Unruhe, konnte die Zeit fast nicht totschlagen und er war so ganz aufgeregt. Nein, es heißt hier, er setzte sich nieder. Keine Nervosität. Warum? Hatte er keinen psychischen Druck? Doch, doch, sehr. Ahab und Isabel. War er einfach in absoluter menschlicher Sicherheit? Nein, es hätte ja sein können, dass ihn dort jemand findet. Es hätte ja sein können, dass plötzlich etwas passiert. Aber es heißt hier von Elia, er ging hin und setzte sich nieder. Das ist das Kennzeichen, auch von uns Christen. Wenn wir im Auftrag Gottes hingehen, wenn wir im Auftrag Gottes an dem Ort sind, wo der Herr uns haben will, dass wir diese Ruhe, diesen Frieden in uns haben. Dass wir diese Ruhe, diese Gelassenheit, diesen Frieden kennen. Und diese Ruhe, diesen Frieden, diesen inneren Frieden, den hatte Elia auch dort, wo er aufstehen musste. Wo jetzt später dann, 1. Könige 18, beim Gottesurteil am Karmel, wo er gegen die Hundertschaften von Baals und Aschera Priester antreten musste. Auch dort hatte er innere Ruhe und inneren Frieden. Er sprach nicht nervös und verhaspelte sich ständig und machte viele Worte und kam ganz in ein Zeug rein. Nein, er war ruhig und aus dem inneren Frieden strömte die Kraft. Gott will uns auch diese Ruhe und diesen inneren Frieden schenken. Er hatte diese Ruhe, diesen Frieden erlebt dort, wo er sich beim Bach Krit hinsetzte. Wo er ganz bewusst das tat, was der Herr wollte. Wo er den Weg ging, den der Herr ihm gezeigt hatte. wo er sagte, ja, Herr, tat, ja, Herr. Wo seine innere Übereinstimmung ganz in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes war, erlebte er auch die Ruhe. Wenn wir treu Jesus Christus nachfolgen, auf sein Wort hören, nicht unseren eigenen Willen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Gedanken vorne anstellen, sondern sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir, mach mit mir, was du willst. Wir erleben, wie der Herr versorgt und wir erleben den inneren Frieden. Wir erleben, wie wir mitten in hektischen Situationen, mitten in äußersten Drucksituationen, wie es hier Elia hatte, doch eine Oase des Friedens haben in unserem Herzen. Wie der Herr uns diese Ruhe und diese Geborgenheit, dieses Getrostsein im Herrn schenkt. Elia hatte es erlebt und erlebt, wie die Raben ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends brachten und er aus dem Bach trank. Und dann heißt es, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Komisch, es hatte doch Gott den Elia dorthin geschickt. Und nun vertrocknet auch dieser Bachkrit. Lässt ihn Gott jetzt plötzlich im Stich? Elia hätte jetzt denken können, ja, es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, oder? Der Bach ist auch vertrocknet. Nein, Elia hatte das nicht befürchtet, denn er vertraute dem Herrn, aber man könnte als Mensch sehr schnell so denken. Der Bach vertrocknete. Der Segen Gottes, dort das Wasser im Bach, versiegte. Und dann heißt es, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Und Gott gab ihm einen anderen Auftrag. Mach dich auf, geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt. Ja, jetzt hatte aber doch Gott gesagt, er soll an den Bach Krit gehen. Und jetzt nach Zarpat. Warum? Es gibt manchmal Menschen, die bekommen eine Verheißung Gottes. Die hören und erleben wirklich Gottes Wirken, Gottes Reden in einer bestimmten Angelegenheit. Und halten das Leben lang an diesem Segen, den sie bekommen haben, fest. Man kann auch an einem Segen festhalten und einen Segen so zum Götzen machen. Dass man auf den Segen, auf ein Glaubenserlebnis, auch bei einer Glaubenserfahrung ausgerichtet ist und sich daran festklammert und nicht mehr bereit ist zu hören. Nicht mehr bereit ist, wirklich in Abhängigkeit zum Herrn zu leben. Er führt uns weiter. Es kann sehr gut sein, dass er uns diesen Segen geschenkt hat. Er hat uns eine wunderbare Glaubenserfahrung gegeben, wie hier dem Elia am Bach Krit. Und dann sagt er uns plötzlich, so und jetzt weiter, mach dich auf, geh weiter. Da ist es nötig, hörend zu sein. Ein Jünger Jesu ist ein Mensch, der auf Gottes Stimme hört. Wie wir im Anfangsvers gelesen haben, Johannes 10, meine Schafe, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn der Hirte die Richtung ändert und die Schafe ruft. Sie hören die Stimme des Hirten und kennen ihn, kennen diese Stimme und folgen ihm. Und wir? Halten wir einfach an einer Glaubenserfahrung? Halten wir an irgendeiner bestimmten Tradition, weil man es schon immer so gemacht hat, weil es schon immer so war? Halten wir an einem bestimmten Dogma fest? Oder sind wir bereit, auf Gottes Wort zu hören? Ist und für uns die Bibel, das lebendige Wort Gottes, wirklich das Wort, das uns Weisung schenkt, wo wir bereit sind, unser Leben immer wieder neu auf den Herrn und sein Wort auszurichten? Oder sind wir stur, festgefahren? Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpat. Das ist auch eine spannende Sache. Vorher waren es die Raben am Bach Krit und jetzt nach Zarpat. Zarpat liegt bei Sidon. Von Sidon lesen wir einige Verse vorher etwas, nämlich am Schluss von Kapitel 16. Dort heißt es, es war noch das Geringste von Ahab, heißt es das, vom König von Israel. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Also, Isabel war die Königstochter des Königs von Sidon. Und Elia wurde nun von Gott nach Zarpat, das bei Sidon liegt, geschickt. Erstens aus Israel heraus. Zweitens, gerade in dieses Land, wo scheinbar die Finsternis am größten war, wo der Baal- und Aschera-Kult nach Israel reinschwappte. Gerade dorthin. Und als drittes, erst recht noch zu einer Witwe. Warum erst recht zu einer Witwe? Witwen waren damals Menschen, die an der untersten Skala der Gesellschaft standen. Es waren meistens arme Leute, sehr arme, auch gesellschaftlich nicht besonders anerkannt. Also in Feindesland und erst noch zu einer Witwe. Warum? Warum das? Wäre das nicht viel gewaltiger gewesen? Stellt euch vor, wenn Gott jetzt den Elia zu Etal geschickt hätte, dem König der Sidonier, und der sich bekehrt hätte, dann hätte Elia zum einen das Ansehen und den Ruhm gehabt, eine Erweckung in Sidon, und Etal hätte auch die militärische Macht gehabt, den Elia zu beschützen gegen Ahab. Hätte auch noch viel mehr Einfluss ausüben können auf seine Tochter, die Isabel. Also wenn wir da geplant hätten, es gäbe da doch wirklich bessere Varianten, als da zu einer Witwe zu schicken. Wir sehen, Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Gottes Wege viel größer als unsere Wege. Wir können es uns in unserem Kopf zwar zurechtlegen, das wäre doch logisch, das wäre doch das Beste. Aber schlussendlich geht es darum, dass wir der Stimme Gottes gehorchen. Natürlich hat Gott uns einen Kopf geschenkt. Aber auch unser Denken gehört unter den Gehorsam Jesu Christi.
Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal scheint es dir, dass Gottes Segen nicht mehr fließt, manchmal wird dein Blick getrübt. Oft gelingt's dem Feind, dass er die Augen dir verschließt, dafür, dass dein Herr dich liebt. Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Oft siehst du dich um und möchtest sein wie jedermann, möchtest jagen nach dem Glück. Zweifelnd müsst und quälst du dich und denkst nicht mehr daran, dass dein Herr lenkt sein Geschick. Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut. Manchmal sorgst du dich, wohin dein Weg dich einmal führt, in der Dunkelheit der Welt. Manchmal fragst du, was aus deinem Leben einmal wird, wenn die Angst dich überfällt. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst, er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst und du fragst, Herr, warum ich? sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt dich aller Wegen stets in seiner Hut.
Elia ging dann nach Zarpat, hatte gesprochen zur Witwe. Wir lesen dort nicht, dass Gott ihm jedes Wort in den Mund gelegt hat, was er jetzt sagen soll. Dafür hat er auch seinen Kopf gebraucht. Aber sein Kopf, seine Reden, stand unter dem Gehorsam Jesu Christi, neutestamentlich gesprochen, wie wir das im Wort Gottes lesen. Also, wenn der Herr uns manchmal sonderbare Wege führt, lass uns einfach ihm vertrauen. Wenn wir Dinge nicht verstehen können, wichtig ist es, dass wir dort sind und dorthin gehen, wo der Herr uns haben will, wo sein Wort uns hinschickt. Auf dein Wort hin! Denken wir an Petrus. Als er nichts gefangen hatte und am Morgen dann Jesus sein Boot wünschte, und um von diesem Boot aus zur Menge zu sprechen. Und er dann dem Petrus sagte, geh hinaus auf den See und werf das Netz aus. Petrus bekannte, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. Jesus hätte doch sagen können, Achtung, haltet jetzt schön die Netze auf, es werden jetzt dann gerade Fische in eure Netze hineinspringen. Das wäre Show gewesen, das wäre Action, oder nicht? Aber so mussten Petrus und seine Crew hinausfahren und selber fischen. Aber sie taten es auf dein Wort hin. Lass uns nicht Gott Vorschriften machen, wie er wirken soll, sondern lass uns auf sein Wort hören und ihm vertrauen und ihm gehorchen. Wir können uns für unser Leben dies oder jenes zurechtlegen, wo wir meinen, das sei viel besser, das sei der beste Weg. Und der Herr hat etwas ganz anderes vor. Lasst uns ihm vertrauen. Wenn er sagt, mach dich auf, dann machen wir uns auf. Auch wenn es uns vielleicht unlogisch erscheint. Aber die Zusage gilt und haben wir, dass wenn wir auf das Wort Gottes hin handeln, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus handeln, dass er uns versorgt, dass er für uns einsteht. Eine weitere Sache. Vielleicht habt ihr das bemerkt, als wir den Text gelesen haben. Oder vielleicht auch nicht. Weil ich habe diesen Text schon viele Male gelesen, aber erst dieses Mal begegnete mir Folgendes in Vers 9. Gott sagte dem Elia, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Gott sagt also, ich habe einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Hat die Witwe davon was gewusst? Elia kam dann nicht und die Witwe sagte, ah, du bist der, von dem mir Gott gesagt hat, ich soll dich versorgen. Na? Sie sagte vielmehr, als er sie um Brot bat, ja, ich wollte jetzt gerade das letzte Mehl und Öl brauchen, um was zu backen für uns, für meinen Sohn und mich, und dann sterben. Wie hat Gott ihr da geboten, Elia zu versorgen? Wäre doch praktisch gewesen für Elia, wenn die Witwe hinausgegangen wäre vor die Stadt und ihn schon empfangen hätte und gesagt, ja, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dich versorgen, komm rein, die Brote sind schon gebacken. Und dennoch stand das Wort Gottes klar, fest. Ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Eine Witwe beauftragt, dich zu versorgen. Eine Witwe für diesen Auftrag vorgesehen, dich zu versorgen. Oder anders gesagt, Gott lenkt Herzen wie Wasserbäche. Er hat das Herz dieser Witwe gelenkt, vorbereitet, gelenkt, dass sie auf das Wort von Elia richtig reagierte. Und auch gelenkt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, dort beim Sammeln von Holz. Also, Gott ebnet den Weg. Gott zeigt zur richtigen Zeit den nächsten Schritt. Wir dürfen glaubensvoll gehen. Elia getraute sich aber der Witwe, als er sie dann traf, zu sagen, ja, aber jetzt back zuerst für mich. Er hat nicht zuerst schnell innegehalten und gesagt, aber Gott, du hast doch gesagt, sie weiß was davon. Gott hat nicht gesagt, sie weiß was davon, sondern hat gesagt, ich habe eine Witwe geboten, ich habe eine Witwe dafür ausgesondert, auserwählt, dass sie dich versorgt. Elia ging den Weg. Elia war zufrieden mit der Art und Weise, wie Gott führte. Elia hat nicht gesagt, ja, also muss es gerade eine Witwe sein. Es wäre mir da lieber mindestens ein Adliger, jemand aus dem Umfeld, vielleicht der Königsfamilie, wäre mir würdiger. Ich bin schließlich Prophet. Ich bin schließlich ein wichtiger Mann. Und nun soll ich ins Haus einer Witwe gehen. Und er lebte ja dort, im Haus der Witwe. Und was denken die Leute, wenn der jetzt da plötzlich im Haus der Witwe lebt? Dieses Gerede, das da plötzlich aufkommen könnte. Er hätte Wenn und Aber haben können, auch für diesen Weg. Entscheidend war, er hörte Gottes Wort, ich wiederhole es, und er ging den Weg. Und er lebte, wie der Herr den Weg bahnte. Er musste noch selber gehen. Er musste selber die Witwe ansprechen. Aber der Herr hatte alles vorbereitet, alles wohlgemacht. Gottes Wege sind manchmal auch für uns unverständlich oder anders, als wir es uns wünschen oder erhoffen. Aber Gottes Wege sind richtig.
Wolken, Luft und Winden, gib mir.
Den zweiten Teil dieser Live-Aufnahme der Predigt über 1. Könige 17, die Verse 1 bis 24, hören Sie heute in einer Woche in unserer Sendung Quelle des Lebens.